muss ich gerade dran denken. Guten Tag, lieber Boris. Meine Haare sind schön so. Ich finde die eigentlich schön. Wenn mich jemand fragt, wie findest du deine Haare schön, dann würde ich sagen, so.
Mhm. Mit Haare hast du ein Thema jetzt. Ich war gestern beim Billigfriseur, weil ich mir tatsächlich, es ist ganz schlimm und ich habe auch ein ganz schlechtes Gewissen, ich kann mir meinen Friseur nicht leisten, weil mein Friseur kostet inzwischen, das ist der, der damals hier bei Aida um die Ecke war, auf St. Pauli, da kostet mein Haarschnitt, und den kann jeder Vollidiot mit so einer Teppichschere machen, hätte ich fast gesagt. So, auf jeden Fall, der kostet jetzt 60 Euro. Das und wenn ich sage, pass auf, kannst du nicht trocken schneiden, nee, machen wir nicht. Und wenn ich sage, pass auf, waschen brauche ich nicht, mach einfach nass, nee, meine ich. Und 60, ich verstehe, das ist tolles Handwerk und es soll anständig bezahlt werden, aber ich kann nicht alle drei Wochen 60 Euro zahlen, das kann ich nicht. Und deswegen gehe ich zum Billigfriseur. Der Billigfriseur hat ein neues Geschäftsprinzip, oder es ist halt wahrscheinlich sogar üblich heute, der hat einen Laden, baut da 8 Stühle rein. Diese Friseure, die an den Stühlen arbeiten, sind als freie Unternehmer und mieten einen Stuhl, ist wie ein Puff. Die Mädchen mieten ein Zimmer, die mieten einen Stuhl und dann setzt du dich dahin und dann ist da ein Stuhl ist frei, du kommst aber an, keine Anmeldung und dann kriegst du einen Platz zugewiesen und gestern hatte ich diesen Typen, ich weiß nicht, hauptberuflich ist der was anderes, vielleicht irgendwo in der Steuerverwaltung oder so, man weiß es nicht. Fakt ist, er hat mir, wenn du siehst hier, die Haare hier viel zu kurz geschnitten, jetzt habe ich hier plötzlich so ein Ding da drin, siehst du das?
Ja.
Wie kann man so doof sein? Und dann sage ich, pass mal auf, was hast du denn da gemacht? Und dann sagt er, ach, bisschen kurz, wächst.
Hat er gesagt.
Ja, hat er nicht Unrecht, es wächst.
Genau.
Und wenn ich jetzt schwarze Kreide nehme und reibe das da rein, fällt es gar nicht auf.
Nein, kann ich dir sagen, erinnert mich an den schlimmsten Friseurunfall, den ich jemals hatte, weil ich freihändig jemandem die Haare rasiert habe im Nacken, einen Jungen. Und ich bin abgerutscht, weil mir eine Frau Trinkgeld in die Tasche gegeben hat. Die kam an, ich stand da so und dann kam die so und hat mir das hier in die Kitteltasche gesteckt. Ja. Und in dem Moment, dann bin ich mit der Maschine und dann hatte ich so einen Maschinenbreiten, so einen Streifen Glatze.
Ja.
Dann habe ich den Spiegel genommen und habe so gemacht. So und dann so, ist so richtig. Damit ich nicht dieser, also ich habe nicht so gemacht, sondern
ja.
So schön, ne? Und der Junge hat gesagt, ja. Und dann ist, habe ich glaube ich schon mal erzählt, die Geschichte. Und dann ist der Junge nach Hause gegangen. Dann hat mich die Mutter angerufen, die kannte mich, die kam aus demselben Ort, da bei Osnabrück. Und dann sagte die, was hast denn du mit meinem Sohn gemacht? Und ich habe gedacht, ich habe jetzt angefangen zu lügen, ich muss jetzt weiter lügen, ich kann dir jetzt nicht sagen. Ich habe dann gesagt, was habe ich denn mit dem gemacht?
Ja.
Ja, aber der hat doch da einen Streifen Glatze. Was? Habe ich gar nicht gesehen. Du kannst ja nicht sagen. Stimmt.
Ja.
War mir aber egal, habe ich so rausgeschickt.
Ich denke jetzt, du hättest gesagt, wer wollte das so? Ich habe es ihm auch gezeigt.
Das ist auch schön. Nein, habe ich nicht. Ich habe gesagt, was habe ich denn gemacht? Dann schick den mal nochmal. Das muss ich mir nochmal angucken.
Und dann?
Dann bin ich mit dem Jungen zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, was mache ich denn jetzt mit dem? Und dann hat der gesagt, der hat doch schwarze Haare, schenke ihm schwarzen Kajalstift. Und das habe ich dann gemacht. Dann hat der schwarzen Kajalstift gekriegt und hat sich das immer schwarz gemacht.
Ja, der übelste Friseur-Fail, den ich jemals erlebt habe, zweimal, einen privaten, nämlich als damals ein Bekannter von mir von meiner damaligen Freundin motiviert wurde, mir die Haare modern zu schneiden, so ähnlich wie er auch. Und dann eigentlich plötzlich, ich sah komplett verunstaltet aus. Und die haben gelacht. Und ich stand da und hatte eine scheiß Frisur und die haben gelacht. Das war schon ein ziemlich blödes Gefühl. Genauso ging es auch einem Big Brother-Kandidaten. Wir hatten, ich weiß nicht mehr, welche Staffel das war, 3 oder 4 oder so. Da hatten wir einen Friseur reingeschickt. Und zwar einen Kölner Friseur, einer, der so in Kölner Szene so ein bisschen bekannt war. Und der ist also erstmal hat er einen riesen Zauber gemacht. Hi, tai, tai und tatata und titi und so. Und dann überall schon erzählt, ach, geht's zu Big Brother. Ja, ich bin so aufgeregt. Ah, ich werde sie alle frisieren. Ich werde sie alle hier ganz neue Style, Makeover. Ich werde alles machen. Ah, so ging das die ganze Zeit. Und dann ist er reingegangen. Und dann haben wir die Sendung, wo er drin war, gehabt. Also die Hauptsendung abends um 19 Uhr. Und dann fing die Sendung damit an, da dass einer der Kandidaten, der Big Brother-Kandidaten, da saß im Besprechungsraum und wurde gefragt, ja, was war denn heute? Ja, heute war der Friseur da. Und dann sagt der Typ, und ich freue mich total, wenn das nächste Mal kommt. Warum das denn? Ja, guck mal, er hat mir hier ein Loch gemacht und hier, und dann nächstes Mal kann er mir hier und hier ein Loch machen. Und da waren tatsächlich Löcher drin. Dieser Friseur hat ein Riesentheater gemacht und hat wirklich dem armen Kerl die zwei Löcher reingeschnitten.
Und das war keine gute Werbung für den.
Das war für ihn eine ganz schlechte Werbung und alle haben ihn ausgelacht und das war für Heitaitai und Tatata war das ganz schlimm.
Ui. Ja. Ui, ui, ui. Ja, also für junge Leute ist das ja sowieso echt total extrem. Und wir haben heute das Thema Friseur, das ist ja lustig. Aber für junge Leute ist das, heute sehen wir das doch gelassener, oder nicht? Also du, ich weiß, was der bei dir gemacht hat. Der hätte ja hier eigentlich gerade hochschneiden müssen ein bisschen mehr. Und der ist einfach hier mit in die Runde gegangen.
Ja, der hat den Übergang nicht hingekriegt. Weil normalerweise hast du hier 0,5 und dann bist du hier irgendwie bei einem und dann bei 1,5 und das oben machst du mit der Schere fertig.
Genau, das ist nämlich der Unterschied, was ich auch mal erfahren musste. Ein Kollege hat zu mir gesagt, du bist ein Friseur, ja. Kannst du mir mal mit der Maschine die Haare machen? Ja, kann ich mit der Maschine die Haare schneiden. Der hat ja nicht gesagt, er will das gestylt haben. Der hat gesagt, schneid das mit der Maschine. Also habe ich mit der Maschine und nicht so. Und der Unterschied zwischen dem und zwischen dem ist ja, so ist Grace Jones.
Ja.
So ist Mönch.
Ja.
Oder meine Frau gerade. Meine Frau sieht auch so aus gerade.
Ja, wie ein Mönch, nicht wie Grace Jones.
Die sieht aus wie eine Mönchin.
Ja.
Die hat, obwohl die hat hier noch, die hat sie noch was. Weil es ist ja tatsächlich, also nicht lang, sondern das rasiert man ja ab. Und als ich das abrasiert habe, du machst das ja nicht auf Glatze, das... Ich wüsste gar nicht, ob man das mit so einer Maschine überhaupt kann. Ich glaube, da müsste man mit einem Bartschneider richtig glatt rasieren. Keine Ahnung. Ja. Aber da versage ich als Friseur. Ich habe schon Leuten die Haare ratze kurz rasiert mit einer Maschine. Aber so eine Glatze, so wie Telly Savalas oder so. Also Glatze.
Glatze.
Das habe ich noch nicht gemacht. Ich glaube, das geht auch mit so einer Maschine gar nicht. Ich habe den Aufsatz runtergenommen von der Maschine und habe ihr die Haare abrasiert damals. Und da bleibt ja dann was. Aber das geht eben dann auch im Laufe der Zeit aus. Also hier vorne ist die richtig glatze und hier hinten sind noch so Stoppeln. Das heißt, hier hat die noch so ein dunkles Ölfeld. Und Augenbrauen hat sie auch noch. Mal sehen, wie es weitergeht. Die nächste Woche geht es ja wieder in die Klinik. Aber sie hält sich gut. Bei uns ist tatsächlich alles schön. Wir sind jetzt Let's Dance-Fans. Das haben wir uns neulich alle angeguckt, als gemeinsamen Fernsehabend, schon zweimal. Und das macht Spaß. Also wir gucken das bei, wie heißt das, RTL, ohne Werbung.
Ja, und, RTL und, Plus.
Ja, und das ist ja, das habe ich extra bestellt für, bei Valentina, das gerne haben wollte für dieses, für Let's Dance. Ich melde es dann irgendwann wieder ab.
Aber jetzt ist die Frage, die Kernfrage ist, wie ist das Quiz ausgegangen?
Welches Quiz?
Das Let's Dance Quiz, was man als Zuschauer da spielt.
Das weiß ich nicht. Haben die ein Quiz gespielt? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt.
Nee, nicht die. Ihr als Zuschauer spielt doch Quiz. Die Frage ist immer die gleiche. Was hat Jorge gerade gesagt? Weil er sagt ja, und du weißt ja nicht, keiner weiß, was er gesagt hat. Und deswegen ist es ja so, dass also jeder Zuschauer von Let's Dance weiß, wenn gesagt wird, dann muss man raten, was er gemeint haben könnte.
Ja, das stimmt allerdings wirklich, dass du echt, du weißt manchmal echt nicht, was du
sagst.
Und meine Tochter war empört, als sie gesagt hat, entschuldige bitte, aber irgendwo unter seinen Vorfahren muss ein Pferd gewesen sein. Papa, sag ich, der guckt dir mal das Profil an. Der hat einen Pferdekopf. Also das ist nicht nur das Gebiss, das ist die ganze, der kräftige Kiefer. Das ist, ich möchte nicht den Pimmel sehen.
Ich weiß, wir müssen einfach den Manager von Tim fragen, von Tim Melzer. Der ist ja war mit ihm zusammen.
Ach so.
Ja, den könnte ich fragen, also.
Hat Tim Melzer einen schwulen Manager?
Ja.
Immer schon gehabt?
Ja. Nette Firma, nette Manager, alle nett. Also unglaublich nett. Nett, ja. Also,
nett oder LGBTQ?
LGBTQ nett.
Oh.
Und Tim ist da, deswegen ist es auch, glaube ich, so schön mit RTL zu verhandeln, weil RTL ist ja auch LGBTQ nett. Und dann können die LGBTQ netten mit den LGBTQ netten, die können da zusammen reden, außerhalb der Toiletten.
Ja, die LGBTQ-Netten sind ja nur nett zu LGBTQ-Netten.
Findet man die LGBTQ-Netten auf Toiletten? Ich könnte fast wetten.
Man findet sie überall, auch zusammen in Betten.
Ja,
In Emstetten.
in Emstetten, das ist ja ganz irre.
Und anderen Städten.
Ja.
Betten?
Und viele von ihnen rauchen noch Zigaretten in
Ja,
Betten.
und
Ja.
Ketten.
In Ketten. Ja, und ansonsten so, also die Frau ist zu Hause, sie wird viel tun wollen, aber sie wird nichts tun können.
Nein, nein, nee, ist gar nicht unbedingt so. Meine Frau, Mut zur Lücke ist ja eins der Lebensmotti meiner Frau, worum ich sie beneide, dass sie das ganz oft hat, wo an Ecken und Enden, an denen ich verzweifle, weil irgendwas nicht weitergeht, weil ich etwas nicht fertig bekomme, weil etwas nicht so aussieht, wie ich es gerne hätte, oder etwas so nicht gemacht wird, wie es gemacht werden sollte. Kommt meine Frau um die Ecke immer mit, ja, da haben wir es wieder, Mut zur Lücke. Du kannst es eh nicht ändern, es ist nicht perfekt, aber Mut zur Lücke. Das ist tatsächlich ein Motto, um das ich meine Frau sehr beneide, was ihr jetzt auch entgegenkommt, weil sie, nö, geht ja nicht anders, ne?
Ja.
So kann ich ja nicht ändern. Da habe ich ja Mut zur Lücke. Sie ärgert sich gar nicht. Sie ist nicht diejenige, die die irgendwas machen will, was sie nicht kann. Das Gegenteil ist eher der Fall. Sie macht Dinge, wo sie irgendwie, sie steht auf und macht irgendwas und man macht sich ein bisschen Gedanken, aber sie kriegt es dann hin, ohne
Ja.
Mühen. Und das, was ihr zu viel Mühe bereiten würde, das lässt sie, glaube ich. Also so ist es. Ist in Ordnung. Ich merke hier Veränderungen, wo ich denke, meine Frau ist wieder da. Das ist sehr schön, weil sie ja auch sehr gestaltet oder sehr praktisch denkt. Beispiel: Wir haben neue Messer. Wir brauchten neue Messer. So ein Messerset. Aber meine Frau mag keine Messerblöcke. Und so habe ich diese Messer genommen. Das sind so Schellenmesser und so. Was weiß ich, irgend so ein billiges Messerset.
Das Zeug, was man zum Straßenkampf braucht.
Ja,
Ohne Messerblock.
genau.
Ja.
Obwohl wir friedliche Nachbarn haben, sehr friedliche und sehr liebe Nachbarn. Drei Nachbarn haben uns tatsächlich Blumensträuße hier hingestellt. Für Vanessa, schön, dass du wieder da bist. Und also, wir haben tolle Nachbarn. Wir brauchen dafür nicht die Messer. Aber wir haben halt die Messer. So, und ich wusste nicht, wohin. Und ich habe einfach eine leere Kaffeedose genommen und habe sie da reingetan. Und heute Morgen habe ich da reingeguckt in den Schrank und da war ein leeres Kerzenglas, weißt du, so ein etwas gestyltes Kerzenglas, wo man
Ja.
Kerzen drin hatte, die abgebrannt waren. Und die hebt meine Frau auf, mit zwei Augen drauf, auf diesem Kerzenglas. Und mit mal war mein Blechnapf weg und da stand dieses Porzellanding mit den Messern drin. Und ich dachte, guck, die Frau ist wieder da. Es kehrt wieder praktisches, kluges Denken ins Haus ein.
Aber Messer tut man, die werden dann reingestellt in einen Topf mit der Spitze auf dem Boden.
Ja, aber so teuer sind die Messer jetzt nicht, dass die Spitze leidet.
Okay. Ich habe mir einfach Sorgen gemacht. Meine ganz ehrlich, man muss es nicht auf die Spitze treiben, aber.
Ich dachte, meine Frau hat gedacht, gut, das geht vielleicht auf die Spitze der Messer, aber Mut zur Lücke.
Ja.
Wir stellen sie so da rein, weil so haben sie mehr Platz. Denn wir haben ja eine Küche, die meine Tochter nicht ausstehen kann. Wir haben ja beschlossen vor ein paar Jahren, wir sind hier eingezogen mit meiner alten Einbauküche. Und wenn ich sage Einbauküche und meine alte Einbauküche, dann kannst du dir vielleicht denken, ob auch der Thematiken, die wir schon besprochen haben, es war halt eine Einbauküche. Ich bin ja sehr mit meinem konservativen Herzchen. Sie war mit weißem Holz, weiß lackiertem Holz beschlagen. Eigentlich war es eine 80er Jahre Eicheküche, so ungefähr musst du dir die vorstellen. Die haben wir zwar, wir haben sie, ich weiß nicht, wann wir sie gekauft haben, aber es war keine alte Eichenküche, aber sie war eben genauso gestylt, nur dass sie lackiert war. Also diese, weißt du, diese
Ja.
abgesetzte und so. Und sie war halt eben mit modernem Kunststoff in weißem Lack. Und die haben wir abgebaut in der Lübecker Straße, wo ich gewohnt habe, und haben sie hier wieder aufgebaut. Und das ist bei Altbauküchen ja nicht unbedingt gut. Die fielen, irgendwann fiel die Schublade raus und dann fiel das ab und das ab. Und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt mit der Küche? Und meine Frau hat sich dann überlegt, weil ich wollte gerne einen alten englischen Herd haben, den wir haben, so einen englischen Herd, so ein Riesending mit 25 Klappen und was weiß ich, ich weiß nicht, wie die heißen, so ein Landofen oder so. Dafür ist die Küche aber eigentlich viel zu klein. Und das Ding kostet auch ein bisschen Geld. Und so haben wir dann diesen Herd gekauft, hat meine Frau gesagt, wenn du den gern haben möchtest, dann kaufen wir den und ich teile den Rest. Und den Rest haben wir Industriemöbel. Das heißt, wir haben in der Mitte diesen schwarzen englischen Landherd.
Ja, ja.
Und rechts und links stehen diese, außer Gastronomie, diese Alu-Schränke oder was ist denn das? Wie heißt denn dieses Edelstahl?
Edelstahl, genau.
Edelstahl.
Poliertes Edelstahl.
Auch die Spüle, es ist alles Edelstahl. Und meine Tochter hasst das, die hat gesagt, also wenn ich mein eigenes Haus habe, dann habe ich nicht so eine hässliche Küche. Valentina, warum ist denn die Küche hässlich? Die sieht aus wie eine Mensa. Und da hat sie auch nicht ganz unrecht.
Aber pflegeleicht?
Ja. Ja.
So. Und auf der einen Seite muss man sagen, der Küchenprofi sagt ja zu deiner alten Küche nicht Einbauküche, sondern Einbaumküche, weil sie tatsächlich aus Holz geschnitzt ist, wo jeder Millimeter verwendet worden ist, der irgendwo nochmal untergebracht werden kann. Mit viel Mühe auch die Klapptüren, die richtig knallen, wenn man sie zumacht, weil sie eben aus einem Baum geschnitzt sind. Eine Einbaumküche, genau. Und da ist man jetzt weg von. Jetzt hat man leicht zu reinigendes Alu. Und die gute Nachricht ist, du könntest mit der Küche praktisch ja auch zum Mond fliegen, wie zum Beispiel jetzt die Astronauten, denn dieses Alu ist auch Mondreisebeständig.
Ja, das Problem ist, dass meine Frau ja die, das hatten wir glaube ich auch schon mal im Podcast, die Stapelqueen ist und ich durch meine Frau das Stapeln gelernt habe.
Stapeln?
Ja, weil diese, wir haben nicht viel Platz, unsere Küche ist ja sehr klein, aber diese Schränke sind ja alle sehr tief. Das heißt, du musst, wenn du eine Tasse haben willst, in den Schrank da hinten reingreifen und von dem Stapel etwas runternehmen, um dann mit der Hand das daraus zu nehmen, was da hinten gestapelt ist. Und so musst du es auch einräumen. Und ich sage dir eins, wenn Mann und Frau sich, was das Stapeln betrifft, nicht einig sind, was wir zu Beginn nicht waren, dann habe ich gesagt, die macht mich wahnsinnig mit ihren Stapeln. Ich greife da einmal ein, alles fällt um. Heute, ich habe mich irgendwann eingelassen darauf, ich bin Weltmeister im Stapeln und meine Frau auch. Und wir kommen mit unseren Stapeln super zurecht. Wenn meine Mutter bei mir ist und sie kocht mal oder so, dann wird die wahnsinnig, weil die sagt, ich werde verrückt mit diesen Stapeln. Ich schmeiß in euren Schränken alles um. Das verstehe ich auch, aber wenn du das einmal raus hast, dann weißt du, du räumst den Geschirrspüler raus, dann machst du mit einer Hand, nimmst du die 5 Teller runter, stellst den einen da rein und die 5 kleineren wieder drauf. Ich bin jetzt auch Weltmeister im Stapeln, aber deshalb kannst du die Küche eben nicht.
Und aber es ist ein Fehler,
alle Stapel umfallen.
Es ist ein Fehler, dass du das hier verraten hast, weil wenn du wieder in Kneipen unterwegs bist und spielst mit den Leuten um Geld Jenga oder Mikado, dann weiß natürlich jetzt jeder, dass du da erfahren bist. Das hast du jetzt einfach so rausgehauen, das wissen die. Diese Geldquelle wird jetzt versiegen. Also Jenga gegen Geld spielen und Mikado gegen Geld spielen versiegt jetzt leider für dich, weil du es zugegeben hast.
Ja.
Wie ist es denn bei euch mit dem Geschirrspüler? Weil der Geschirrspüler, es ist bei uns so, egal, was ich, wann ich, wie in den Geschirrspüler stelle. Es ist auf jeden Fall falsch. Es ist immer falsch. Immer falsch. Es gibt nicht die Möglichkeit, selbst wenn ich die Sachen dahin stelle, wo sie Kirsten schon vormals mal hingestellt hat, ist es, wenn ich es reinstelle, falsch.
Das ist ein altes Thema. Ja. Ein altes Thema. Ich habe meinen Schlappen, meinen Puschen verloren. Das ist ein altes Thema. Betreutes Geschirrspülmaschine einräumen. Dazu kann ich nur sagen, Mut zur Lücke. Meine Frau ist so, dass ich glaube, sie ist davon überzeugt, dass auch ich den Geschirrspüler falsch einräume. Aber die räumt ihn nicht um. Die sagt dann, da muss man mit leben, ne?
Ja.
Dann, dass sich umgedreht hat und da ist dann du ziehst es auf und das ganze Glas ist voller Wasser. Also wir gehen da eher Hand in Hand miteinander. Was zum Beispiel total interessant ist, ich bin für die Sauberkeit der Küche zuständig.
Ach, ja.
Was zur Folge hat, wenn Schwiegermutter oder Mutter kommt und die Küche ist total versifft, was, bevor meine Frau ins Krankenhaus kam, wirklich auch der Fall war, weil meine Frau nicht ein Fisselchen darin putzt. Also nur das Nötigste, damit sie es nicht eklig findet vielleicht. Aber optisch, die Küche hat zu Weihnachten ausgesehen. Diese Edelstahlschränke waren alle beschmiert. Und ich habe mich, als ich jetzt, wir haben ja, als sie jetzt weg war, habe ich ja das Putzen hier übernommen. Und natürlich meine Küche habe ich auch geputzt, aber alles andere auch irgendwie. Und dann bin ich in so einen Putzwahn verfallen. Und jetzt, unsere Küche glänzt. Und ich frage mich, wie ich es so weit habe kommen lassen, dass sie so dreckig war. Aber meine Frau hat gesagt, nicht meine Aufgabe. Da habe ich Mut zur Lücke. Das kann
Ja.
er mal selber machen. Und jetzt ist es so, dass wehe, wenn da Flecken drauf sind, ist immer mein letzter Gang, bevor ich schlafen gehe, ist die Küche. Das habe ich mir so angewöhnt, als meine Frau im Krankenhaus war, was sie ja auch dann wieder ab nächste Woche wieder sein wird, dass ich immer abends Müll rausbringen, Geschirrspüler anstellen und noch eben Küche gucken, Flecken am Edelstahl und Finger dran. Das habe ich dann eben abgewischt. So. Und das habe ich früher natürlich nicht gemacht. Und die Küche sah ganz schlimm aus. Aber so habe ich eben auch die Mikrowelle zum Beispiel. Dafür war ich zuständig, dass die Mikrowelle sauber ist. Und dafür habe ich jetzt einen, habt ihr sowas? So eine Haube, die man auf den Teller macht?
Eine was?
So eine Haube, die man auf den Teller macht in der Mikrowelle?
Ja.
Ja,
Ja, das haben wir auch.
das haben wir nie gehabt. Ich bin gespannt. Meine Frau hat gesagt,
Aber wir nutzen das nie.
also meine Frau hasst das auch. Und ich habe gesagt,
Ja.
das wird jetzt benutzt. Ich habe die Mikrowelle jetzt dreimal, viermal sauber gemacht von innen. Und zwar so, in so einer Stundenaktion, weil die von innen total zugerotzt ist, weil da alles explodiert. Und jetzt ist da so eine Haube drin. Und meine Frau hat
Also,
gesagt, kannst du ja gerne benutzen.
ja, also bei uns ist das so, dass wir einfach davon ausgehen, dass ja irgendwann hier Lieferengpässe kommen, Straße von Hormus und hin und her, und dass wir dann immer noch mal zwei, drei komplette Mahlzeiten an den Wänden der Mikrowelle kleben haben.
Ja, sehr schön, genauso wird es sein.
Also, ich meine, nein, aber also in Ernsthaft ist es so, dass bei uns ist dieses Verdrecken der Mikrowelle von innen ist nicht existent. Ich weiß nicht warum, aber.
Also meine Mikrowelle sah aus wie der jetzt, aber es ist ja meine Aufgabe. Und deshalb habe ich
Ja.
jetzt, und meine Frau, die irgendwann sagt die dann, ich benutze die Mikrowelle nicht mehr, aber die würde einen Däubel tun. Die würde nie zu mir sagen, mach mal die Mikrowelle. Da hat sie Mut zur Lücke. Sie kocht dann auf
Ja.
dem Herd weiter. Aber ich habe jetzt gesagt, nein, die Mikrowelle, da kommt jetzt diese Haube rein. Und eigentlich hat sie gesagt, die benutze ich nicht. Benutze ich bei uns im Laden auch nicht. Da versucht auch immer einer so ein Scheißding einzuführen. Ich benutze die nicht.
Es
So,
gibt
immer.
ja Menschen, die sagen, dass es sehr gesundheitsschädlich sein soll, ne?
Tatsächlich.
Also ja, dass diese Strahlung irgendwas mit den Lebensmitteln macht. Wobei in der heutigen Zeit, ich habe eine furchtbare, weil da muss ich auch mal gucken, ob ich das hier finde, eine furchtbare Liste geschickt bekommen von jemand, einem Bekannten aus Amerika. Und zwar eine Liste, also die US-Streitkräfte die wurden ja alle zwangsgeimpft, ne, coronamäßig. Und dann haben alle, also die US-Streitkräfte haben, das hat auch die Bundeswehr gemacht, nur die haben es nicht veröffentlicht, die haben alle Erkrankungen, die danach passiert sind, feinsäuberlich penibel aufgeschrieben. Was eigentlich typisch deutsch ist, aber die Amis haben es halt gemacht. Bluthochdruck ist um 2.181% nach oben gegangen innerhalb der Truppe. Erkrankung des Nervensystems um 1048%, Speiseröhrenkrebs um 894%, Multiple Sklerose um 680%, Darmkrebs 624%, Guillain-Barré-Syndrom, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen, 550%, Brustkrebs 487%, Degeneration der Nerven 487%, Schilddrüsen-Drüsenkrebs 474% und so weiter und so fort. Hodenkrebs 369%, Herzrhythmusstörung 302%. Es ist irrsinnig, was seit dieser Impfung passiert ist. Und das ist alles registriert. Und das irgendwie, das ist ja diese so eine Analyse habe ich mal irgendwo, hat mir das jemand mal gezeigt für das Verwenden von Mikrowellen. Ich habe das dann ignoriert, weil ich es nicht geglaubt habe. Du weißt ja immer nicht, was stimmt. So, aber
Das
halt, ja,
ist
hieß
genau
es,
das ist das Problem.
das ist wirklich, du stehst davor. Also da ist es so, dass es dieses Ding hier tatsächlich, das ist eine offizielle Tabelle von denen, ne? Weil die das halt alles registrieren. Und wie gesagt, mit dem Hinweis, das gibt es in ganz Europa. Also alle Armeen haben das gemacht, alle Armeen haben durchgeimpft. Und die Armee ist praktisch der beste lebende Beweis für die Zunahme von Krankheiten im Rahmen dieser Impfgeschichte. Aber bei der Mikrowelle gab es das eben auch mal und das ist
Genau.
dann plötzlich verschwunden.
Das Interessante ist doch, da sind wir ja in diesem Bereich Verschwörungserzählung. Monika Gruber hat jetzt bei Twitter wieder gepostet, die postet regelmäßig was von Chemtrails.
Ja.
Und dann geht auch immer sofort dieser Shitstorm los. Und was mich daran verunsichert an all diesen Geschichten, ist eben der Wille so vieler Menschen, das alles, egal was es ist, sind ja für Unsinn zu erklären und gar nicht drüber reden zu wollen.
Aber verständlich, weil diese Menschen ja sind ja durch Regierung und Umwelt und diese ganzen Hysterien sind die Menschen so belastet. Also wenn du dir vorstellst, was auf den Deutschen in den letzten 10 Jahren was da, ne, davor war, komm, wir wählen Mutti, geht doch super, alles weiter so. Und dann kam die Migration, dann kam die ganze Scheiße, die da wo das angefangen hat. Dann kam diese CO2-Hysterie, diese grüne Wende, die angeblich eine Kugel Eis kostet und so. Dieser ganze Dreck, der ab da passiert ist, macht die Menschen ja krank. Das macht die Menschen, die haben Angst, die haben Existenzängste. Jetzt inzwischen kannst du dir eigentlich noch Lebensmittel leisten, kannst dir das Fahren noch leisten. Ich habe gestern mit Leuten gesprochen hier aus der Hamburger CDU, also Unternehmer, haben selbst Unternehmen, die sind komplett verzweifelt darüber, was passiert. Und sie wissen nicht mehr, wie sie noch zu Kunden fahren können, ohne jetzt doppelte Gelder zu nehmen und so. Und dann hat der eine von der CDU, der hauptberuflich Politiker wohl ist, also wenn ich das richtig, ich glaube, er hat eine Versicherungsagentur gehabt oder so, aber egal. Auf jeden Fall, der hat dann gesagt, na ja, aber auf der anderen Seite ist ja auch gut, wenn alle weniger fahren. Das sagt ein Politiker. Sagt das einfach. Und das meint er auch so. Es ist doch okay, wenn alle weniger fahren. Und es ist auch gut, da verdient das Land halt mehr Geld, weil mit jedem Cent, wo das Benzin teurer ist, desto mehr verdienen die ja. Die verdienen ja daran, das ist ja prozentual, was sie abgeben sozusagen an Steuern. Und das ist eine solche Katastrophe. Und die Menschen haben Angst vor der Migration. Der öffentliche Raum ist nicht mehr sicher. Sie haben Angst vor der ganzen Klimascheiße, weil sie nicht wissen, wo sie stehen sollen. Es ist ein einziges wahnsinniges Durcheinander. Und es gibt keine Lösung. Und deswegen wollen die auch keine anderen Verschwörungsgeschichten mehr hören, weil sie haben schon genug Scheiße an der Backe. Und diese Chemtrails-Geschichte, das ist ja bekannt. Also Dubai hat das ja längst zugegeben, die Amerikaner haben es zugegeben. Wer das Klima kontrolliert, kontrolliert die Welt. Du kannst hier Stürme machen und sowas alles. Das Wissen, das gibt es ja alles längst. Das gibt es schon seit den, keine Ahnung, zum Beispiel haben sie in den 60er, 70er Jahren darüber nachgedacht, wie sie Krieg sozusagen beeinflussen können. Und wenn du das beeinflussen kannst, indem du da sinnflutartigen Regen runterschüttest und so, das sind Überlegungen, die es immer gab.
Ich denke
Aber
da
die.
auch drüber nach, aber die Frage, die ich immer habe, ich denke auch über solche Sachen nach. Zum Beispiel Gürtelrosen sind, es gibt einfach definitiv mehr Gürtelrosen seit der Impfung.
Viel mehr, klar.
So, es gibt also diese Chemtrails seit Dubai, war das in Dubai auf dem Flughafen, wo
Ja.
ja zugegeben wurde, wir haben mit dem Wetter experimentiert. Also
Ja.
gibt es Experimente mit dem Wetter. Epstein. Es gibt bei diesen Epstein-Files sind Sachen rausgekommen, die man vorher auch nicht für möglich gehalten hat.
Absolut. Haufenweise, ja, klar.
So, und das heißt, auf der anderen Seite bedeutet das für mich aber, wenn ich mich damit beschäftige und ich darüber nachdenke, bislang galt ja immer so, der Zweifel ist das Maß aller Dinge. Wenn ich dann aber auf so ein Posting von Monika Gruber oder also wenn ich auf so ein Posting die Antworten lese oder eine Kollegin zum Beispiel, die mir neulich gesagt hat, als ich gesagt habe, dass die Station bei meiner Frau, dass da ganz furchtbar viele Leukämie-Leute liegen, da hat eine Kollegin zu mir gesagt, die ich sehr schätze. Ja, naja, das ist ja was für die Verschwörungserzähler. Die werden alle sagen, das war die Impfung. Wo ich dann gedacht habe, naja, wenn die Verschwörungserzähler sagen, das war die Impfung, wo ist denn der Beweis, dass dies nicht ist? So. Dann denke ich auf der anderen Seite irgendwie, Jetzt gehöre ich auch dazu. Weißt du, zu den Verschwörungserzählern. Und die Gruppe der Verschwörungserzähler wird immer größer. Und was ist eigentlich, mein Kumpel Uwe sagt ja immer, das Wort Verschwörung ist ja erfunden worden zum Kennedy-Mord. Da hat ja jemand dann diesen Begriff der Verschwörungserzählung oder Verschwörungs, wie heißt das, Theorie. Die Verschwörungstheorie, dieser Begriff ist erfunden worden zum Kennedy-Mord.
Weil die Verschwörung gab es schon immer. Also die
Ja,
gab es ja
aber
schon
dieser
zu.
Begriff, die
Ja.
Verschwörungstheorie, ist erfunden worden, hat sich die Regierung ausgedacht, um diese Erzählung in eine Ecke zu drängen, ist der Begriff darum ausgedacht worden. Aber was ich damit sagen will, ist, durch Internet wird ja von unseren Feinden, also wir, die an allen Dingen zweifeln, die liberal denken, aber eben an allen Dingen zweifeln und sich gerne mit Hintergründen beschäftigen möchten, wir werden ja jetzt als Verschwörungstheoretiker erzählt, hingestellt. Aber unser Gebiet, durch das Internet, ist es ja so, dass eben nichts mehr so erzählt werden kann, ohne es nicht zu hinterfragen. Das ist ja der Punkt.
Nee, und die öffentlichen Stellen, die das früher gemacht haben, zuverlässig, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Fernsehen, die haben ja früher dem Zuschauer, also natürlich auch irgendwie jetzt nicht ganz 100% jede Seite, aber zu jedem Vorfall gab es links, rechts, oben, unten, da gab es eine gewisse Auswahl an Meinungen. Und bei der Presse konntest du den Spiegel kaufen, die Taz, die Süddeutsche Zeitung oder die Welt, da waren andere Inhalte drin. Du wusstest, in welche Richtung, wo das herkommt, und du konntest dich umfassend informieren. Und diese ganzen Medien waren auch alle jedes für sich gut gemacht, und jeder hat mal über die Grenzen geschlagen und jeder hat mal einen Fehler gemacht und so, ganz normal. Das hat sich ja seit Corona komplett geändert, denn jetzt ist es so, dass die Medien nicht mehr den Mächtigen auf die Finger gucken und das Sachen aufdecken. Da haben die gar kein Interesse dran, sondern sie gucken anderen Leuten, die sie unterjochen können und die sie unterdrücken wollen, auf die Finger. Und da haben sie diese Verschwörungsbegriffe. Also dieses Verschwörung klingt ja auch so wie, da tun sich Leute geheimnisvoll zusammen, um zu einem Umsturz des Staates zu führen. Das Blöde ist das, in Sachen Corona haben die damals so betitelten
Ja, eine Rechtswahl.
Verschwörungstheoretiker, die haben komplett recht. Und eigentlich, sie haben ja selber nie gesagt, die sind Verschwörungstheoretiker, sondern die sagen, wir sind Corona. Wir zweifeln an der Qualität der Ware. Und ganz ehrlich, wenn ich auf den Markt gehe und die Eier stinken, dann zweifle ich die Qualität der Eier an, bin aber kein Eierverschwörungstheoretiker oder so, sondern die stinken. Fertig, aus, das war's. Und das hat sich geändert. Das Gleiche gilt für die Leute, die Chemtrails. Damit ist für die meisten Menschen das Thema völlig uninteressant und weg. Und natürlich macht das keiner alles Blödsinn. Das ist Quatsch. Das gibt es längst und das ist auch überall nachzulesen. Hier CO2. Die
Und die
Tatsache,
Frage
dass
ist ja
CO2
bei.
hat keinen Wert, diese Geschichte von CO2 ist ein völliger Blödsinn, nachweislich völliger Blödsinn. Aber wer will denn das hören? Wer will denn hören, dass das alles nicht stimmt? Weil ja jeder, der es geglaubt hat und jeder gedacht hat, wir müssen was fürs Klima tun und das macht man mit CO2. CO2 ist Mikro, Mikro, Mikro in der Atmosphäre, und die Zeiten früher war in viel mehr Luft, in CO2 in der Luft, und so, ist alles Blödsinn. Und jeder, der in Zugang hat zu einer Uni oder zu vernünftigen Büchern, weiß, kann das rauskriegen. Aber die Menschen wollen halt, der Deutsche an sich sowieso, sie wollen nicht zugeben, dass sie verarscht worden sind. Und das hält die ganzen Erzählungen am Leben.
Ja, das ist ja sowieso interessant, dass zwei Gedanken dazu. Der eine ist, dass immer mehr Leute sagen, wir werden verarscht. Also so ganz nebenbei. Yvonne und mir fällt das immer auf, wenn wir irgendwo sind. Neulich waren wir bei ein Zahntechniker, mit dem wir Kontakt hatten. Der hat irgendwie so in einem Nebensatz, hat der irgendwie gesagt, ja, wir werden sowieso alle verarscht. Wir sind dann da raus, Yvonne war dabei, und dann sind wir da raus, und dann sagten, Yvonne, ist das nicht interessant, wie viele Leute so sagen, wir werden alle verarscht? Und das war es. Das ist einfach so eine Feststellung, wir werden alle verarscht. Das ist das eine, was mir auffällt, dass immer mehr Menschen kapitulieren und sagen, ja, wir werden eh alle verarscht. Also bei Monika, bei Chemtrails könnte man ja darüber diskutieren, was die jetzt sind. Also in Dubai wurde das Wetter manipuliert. Da wurde das manipuliert. Da wurde etwas in die Atmosphäre gesprüht und es gab einen riesen Regen und
Ja, in
es schrie.
Amerika aber auch, also regelmäßig.
Aber wenn Monika Gruber morgens Bilder postet von Chemtrails in der Luft, sind das jetzt gesprühte
Ist das Bild echt? Ist das KI? Ist das tatsächlich Wetter oder wirklich
man,
oder
wir
wahr?
Oder das, ja, das sieht man ja morgens, wenn man in den Himmel guckt, ja. Sieht man das ja manchmal.
Aber
ich will das nicht verunglimpfen. Die Frage ist, ich will da einfach darüber reden. Und das darf man ja nicht.
Nee, und das Schlimme ist das, es gibt halt nicht mehr dieses Bemühen, oder andersrum, es gibt nicht mehr deine Wahrheit, meine Wahrheit und die Wahrheit, sondern es gibt nur eins, meine Wahrheit.
Genau.
Und das war's.
Und
die Medien, für die gibt es nur eins, die Regierungswahrheit. Das hat sich geändert.
Damit sind wir bei dem Viktor Orban der Comedy, Habe Kerkeling. Weil ich finde ja, das sieht aus wie Viktor Orban.
Oh, Entschuldigung, inhaltlich muss man das ganz klar trennen. Also das wäre ganz ungerecht für Herrn Orban.
Viktor Orban gegenüber. Ja, aber der sieht ja so aus. Ja.
Ja,
das stimmt. Inhaltlich muss man das trennen, da hast du recht. Aber weil der, und das finde ich einfach so verzweifelt, das finde ich ein verzweifeltes Verhalten, das finde ich lächerlich und totalitär. Weil der hat ja wieder gesagt, wir müssen also so und so viele Menschen wählen, die AfD, eine rechtsextreme Partei, und sie ist nicht in Teilen, sie ist rechtsextrem und bekommt dafür wieder Applaus und wird wieder beklatscht. Und der ist ja sowieso auch so totalitär unterwegs schon seit einiger Zeit. Und das finde ich lächerlich, lächerlicher und auch ja, also lächerlicher und auch irgendwie irrer, verrückter, als wenn jemand sich fragt, könnte es sein, dass wir das Wetter manipulieren? Könnte es vielleicht sein, dass der Klimawandel ein großer Schwindel ist? Könnte es vielleicht sein, dass die Impfung doch nicht so unschädlich ist? Und könnte es sein, dass die Titanic vielleicht doch sinken kann und das Kontergarn nicht ganz so heilsam war und dass die Renten nicht sicher waren? Das sind ja alles so Fragen, wenn man die mal so zusammenbringt, dann wird es ja alles durcheinander. Und ich verstehe nicht, warum solche Leute wie Habe Kerkeling, warum die immer noch so viel Aufmerksamkeit bekommen in ihrem irrsinnigen Wahn. Das hat ja was, wie ich neulich meiner Tochter sagte, das hat ja was mit Hexenverbrennung zu tun. Damals haben die Leute, die waren der Meinung, das ist völlig normal, dass rothaarige Menschen verbrannt werden. Und in diesen Zeiten befinden wir uns ja heute irgendwie auch, dass du verbrannt wirst, wenn du die falsche Frage stellst.
Und die
von
haben
Menschen,
als
die sich die Taschen vollstopfen,
ja,
zum Beispiel Habe Kerkeling,
ja, und
die einfach irgendwas behaupten, was nicht stimmt.
Genau, und sie haben, das muss man sagen, damals ja, hat ja mit Sicherheit auch, haben sie gesagt, unsere Wissenschaft hat erkannt, dass rothaarige Hexen ist.
Ja.
Unsere Demokratie hat erkannt, dass diese Rothaarigen gegen uns sind. Haben sie damals genauso gemacht. Und übrigens, wenn du Viktor Orban und Habe Kerkeling nebeneinander stellst, der eine ist ein ganz widerlicher Despot, ein Mensch, der andere Leute ausgrenzt, und der andere ist Viktor Orban.
Ja.
So ist es. Also Habe Kerkeling ist, und das ist, da gibt es ja einige, er ist ja nicht der Einzige, muss man sagen. Aber die Selbstverständlichkeit, mit der, ich meine, gut, was macht er? Er bedient seine kleine Blase. Das ist genau das Gleiche wie das, also ich habe einen Bekannten, der gerne zum Fußball geht, und der war hier in Hamburg und war bei FC St. Pauli. Und dann hat er gesagt, das glaubst du nicht, ne? Ich war da im VIP-Bereich und so, war eingeladen in so einer Loge, und er sagte, du glaubst es nicht, 80% von den Leuten, die da sind, machen Bilder von sich, dass sie in dieser Loge beim FC St. Pauli sind.
Ja.
Und die posten dann auf LinkedIn oder auf Facebook oder sonst irgendwo, posten das als Zeichen dafür, dass sie politisch auf einer Seite stehen, dass sie gegen irgendwas sind und hin und her. Aber für wen machen sie das? Sie machen es nur für die Leute, die da sind. Alle anderen Leute interessiert es einen feuchten Scheißdreck, wo welchen Fußballverein sind, was sie machen. Das interessiert eine Mini-Minderheit. Wir reden über im Moment gerade, neueste Umfrage letzte Woche. 85% der Deutschen sind unzufrieden bis sehr unzufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. 85%, das hat es noch nie gegeben. Und Wo sind diese 85%, wenn es darum geht, dagegen zu protestieren, gegen den wirtschaftlichen Niedergang, gegen den Niedergang der Wahrheit, der Merz und das jetzt Justizministerium? Da hat die Justizministerin hat gelogen. Sie hat falsche Geschichten erzählt über diesen hier Colin Fernandes Fall. Sie hat falsch erzählt, dass das Gesetz sozusagen in Abstimmung mit Spiegel und Hate Aid und sowas alles durchgepeitscht werden soll. Sie hat falsch, es ist bewiesen, dass sie falsche Dinge gesagt hat. Diese Zustände sind so dermaßen unhaltbar, kein Wunder, 85% der Deutschen sind dagegen, aber es passiert nichts. Wenn du aber sagst, wir gehen gegen rechts auf die Bühne, sind die gleichen, die beim FC St. Pauli sind und Fotos von sich machen, dass sie auf der richtigen Seite sind, gehen die zu dieser Demo und machen auch Fotos von sich, dass sie da sind. Das ist eine einzige gutmenschliche Selbstdarstellung mit null Risiko. Früher war es so, auf eine Demo zu gehen, war Risiko. Das war Risiko, da bist du auf die Straße gegangen, hast du was eingestanden
und so. Ja, kluger Gedanke, stimmt.
Und heute gehst du deswegen dahin, um ein Selfie von dir zu machen. Das ist so peinlich und das Land ist so verkommen. Und das Schlimmste ist, der Niedergang des Journalistentums ist so schlimm und so verheerend, weil die waren sozusagen die kontrollierende Macht auf der anderen Seite, den Mächtigen auf die Finger gucken. Heute gucken sie Menschen auf die Finger, von denen sie behaupten, sie seien rechts. Die wissen das nicht mal. Und alles, was die sagen, und wenn ein Rechter, in ihren Augen Rechter, sagen würde, also zum Leben muss man atmen, dann würde ich sagen, ist gelogen. Ist gelogen, ist ein Rechter, ist gelogen, ist auf jeden Fall gelogen. Wenn der dann sagt, guck mal hier, halt doch mal den Atem an, bis du umfällst, dann ist das Letzte, was sie sagen, bevor sie kollabieren, ist trotzdem.
Ja.
Ist durchgeknallt. Wir leben in einer wirklich durchgeknallten Zeit. Und diese Verschwörungstheorien, ne, also ich bin da ja ein bisschen tiefer eingestiegen und dann bist du ganz schnell bei wahren Menschen auf dem Mond. Und ich sag dir mal was ganz anderes. Was meinst du, wie viele Menschen, und zwar wir reden über Menschen in sehr hohen Kreisen, mit sehr verantwortungsvollen Berufen, wissen, dass es anderes Leben auf der Erde gibt als Menschen und Tiere? Die wissen, dass es zum Beispiel, dass sowas wie Mondlandung, also sagen sie, ne, dass es andere Arten von Zivilisationen gibt, die längst bei uns sind. Die wissen das, die sagen das so, als ob sie es wissen. Wir sagen, er ist ja durchgeknallt, kann man sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, die Menschen konnten sich auch nicht vorstellen, dass es Feuer gibt, als es kein Feuer gab.
Ja, also ich glaube, es ist, ich wollte gerade sagen, einfacher. Ich sehe es so für mich, ich halte es für interessanter, Fragen offen zu lassen, wenn ich sie nicht beantworten kann, statt sie zu verbieten.
Ja. Gibt es Außerirdische? Auf der Erde, die uns kontrollieren, die hier sind und die wir nutzen? Pyramiden zum Beispiel, wie sind das entstanden, dass plötzlich aus dem Affen der Mensch wurde? Genau. Darwin? Darwin oder welche, die gesagt haben, komm, wir hauen da mal ein paar Gene rein, dass es mal ein bisschen anders läuft? Mondlandung? Mit Sicherheit waren sie auf dem Mond, ganz sicher. Aber sind die da mit der Technik hingeflogen oder haben andere ihnen geholfen? Wie viele Menschen sind von der Erde verschwunden und erzählen hinterher, sie seien irgendwo aufgesaugt, angesaugt werden und haben komische Stellen? Sind das alles Lügner? I don't know.
Ja, man weiß es nicht. Also das ist genau das, was ich auch für mich so sehe. Und vor allen Dingen in der heutigen Zeit, in der du einfach eben siehst, wie vehement sich Menschen verhalten, um sich ihre Wahrheiten klein zu halten. Ja. Also quasi ihre Welt klein zu halten und übersichtlich zu halten. Es gibt einfach furchtbar viele Fragen. Und dann gibt es eben die eine Fraktion, die sagt, ja, wegen des Internets, weil es so viele Idioten gibt, die rumschwurbeln. Und ich bin eigentlich eher jemand, der sagt, nein, weil es so viele Menschen gibt, die andere Fragen stellen und andere Dinge wissen. So, also, und die tauschen sich halt aus im Internet. Ist interessant, ich hatte mal mit dem Markus Wahlefeld diese Diskussion. Da hat der gesagt, und das stimmt ja auch, er hat jetzt auch keine Lösung, aber die Politik kommt eben an ihre Grenzen weltweit, weil die Menschen sich besser informieren können. Und es mehr Meinungen und mehr Wahrheit oder auch mehr Erzählungen gibt es. Da ist die Politik nicht drauf eingerichtet. Die können, früher war das so, da hat einfach einer, die Medien haben irgendwas getrötet, wie du es vorhin gesagt hast, und die Politik hat irgendwas getrötet und dann war es das. Aber jetzt kann sich jeder selber informieren und jeder Politiker, der etwas sagt, kann jetzt nicht, wer weiß, vielleicht umschwenken, weil es, du brauchst es ja nur googeln, dann weißt du es.
Und jetzt stell dir vor, da gibt es welche, also und ich denke zum Beispiel, ne, wenn man über Trump nachdenkt, da kann man jetzt viel kritisieren und was bildet er sich ein, dass er sagt, wir bomben euch zurück ins Mittelalter. Auf der anderen Seite, der Typ, bei allem, was recht ist und bei allem, was man kritisieren kann, der sagt die Wahrheit. Der meint das so. Der sagt, der ist so, wie er ist. Das ist keine Strategie, das ist nicht rumgelogen, das ist nicht strategisch. Der sagt, er ist ein ganz normaler Mensch, der einfach raushaut. Er scheißt drauf, was man tut und was man sagt und hin und her. Das ist ehrlicher als alles das, was wir in der Politik um uns rum. Überleg mal gerade, da sind sie jetzt dabei, die Wahlen in Ungarn zu manipulieren. Ja, und die wollen offiziell die Wahlen in Ungarn manipulieren, weil sie nicht wollen, dass Viktor Orban weiterregiert. Sie wollen lieber Harper Kerkeling da haben. Das Irre an der Geschichte, das Irre an der Geschichte ist, jetzt stell dir aber vor, da gibt es Menschen, wir reden über Soldaten, über Piloten, über sowas alles, die wissen, dass es außerirdische, unglaubliche Kräfte gibt, die wir nicht kontrollieren können. Jetzt stell dir vor, eine von diesen Kräften ist plötzlich da. Ich weiß nicht, ob du den Film Mars Attacks kennst. Ja. Da kommen die Außerirdischen und dann machen die merk, merk, und dann ist jemand verdampft. Jetzt stell dir Ursula von der Leyen vor, wie sie da steht und sagt, wir als Europa wollen merk, merk.
Ja.
So. Und dann kommt der Nächste und sagt, ja, wir sind aber Demokraten. So. Was meinst du, wie die Welt außer Kontrolle gerät, wenn rauskommt, dass es ganz andere Mächte gibt? Diese Eliten, die jetzt alle auffliegen, dieses ganze Zeug, ist vielleicht ein Teil eines großen Schauspiels. Ich weiß es nicht, ich habe nur Fantasie. Aber vielleicht ist das der Anfang eines großen aufdeckerischen Theaters, wo jetzt rauskommt, dass wir über Tausende von Jahren von irgendwelchen Eliten mehr oder minder ausgenutzt, benutzt, verarscht wurden und dass da ganz andere Sachen passieren und jetzt kommt die ganze Scheiße plötzlich hochgespült. Das kann ja alles sein. Und vielleicht sind wir mittendrin in so einem unfassbaren Prozess und die ganze Welt ist morgen eine andere, weil wenn morgen rauskommt, das ist ja auch Außerirdische gibt. Und Donald Trump steht mit so Mac Mac Arm in Arm da und die beiden verstehen sich. Was meinst du, was hier los ist? Dann sagt der, pass auf, da ist die von der Leyen, Beth, und dann ist sie weg.
Naja, also ich meine, meine Angst momentan, da habe ich ja die letzten Male so geäußert und ich bin froh, dass ich jetzt wieder in den fragenden Bereich oder in den, ich bin ja noch nicht, wer weiß, wie gut informiert, aber ich habe zumindest momentan Zeit, über Dinge nachzudenken und das ein oder andere mal zu lesen. Aber nicht viel, aber mal. Also das wird sich ja nächste Woche sehr wahrscheinlich leider wieder ändern, obwohl ich habe den Umbau nicht mehr so am Hals. Also ich habe, meine Frau wird im Krankenhaus sein und ich muss mich wieder mehr, muss dahin fahren und muss mich, ja, also mir wird wieder Zeit fehlen. Aber ich glaube, so schlimm wie es war, durch den Umbau hier, jetzt nicht mehr sein. So, denn ich bin ja dadurch in so ein in so eine Schäfchenhaltung gerutscht. Also quasi, dass man einfach keine Zeit hat, sich zu informieren, sich um Nachrichten zu kümmern, was zu lesen und so und so. Und das ändert sich ja gerade wieder, was man an diesem Podcast ja auch Gott sei Dank sieht, weil da wollte ich eigentlich wieder hin, dass wir mehr über solche Fragen reden, über die wir reden und nicht dauernd über die Gesundheit meiner Frau oder über meinen Zustand oder so. Mir ist nämlich da gestern wieder was aufgefallen. Und zwar ist mir das bei Twitter über den Weg gelaufen, dass die Tagesschau oder die Tagesthemen einen Bericht gebracht haben über eine iranische Frau, die sich darüber äußert, wie furchtbar dieser Angriff ist. Also sie versuchen es zu drehen gegen Trump.
Also immer.
Das machen sie ja immer. Das wissen
immer. Egal was. Also egal was.
Da gab es ja wirklich mehrere. Also und dazu muss man jetzt wissen als Zuschauer oder Zuhörer dieses Podcasts, dass ich immer nur so einen Blitz habe. Ich habe dann 10 Minuten oder 15 Minuten mal Zeit, ach, das ist ja ein interessanter Gedanke, dem nachzugehen. Also ich kann das nicht ausrecherchieren, so wie sonst. Ich wünsche mir das aber wieder. Und das wird auch wieder passieren. Zum Beispiel auf endlosen Autofahrten zu irgendwelchen Auftritten. Da konnte ich früher mit Yvonne im Auto, konnten wir darüber reden. Wie denkst du dazu? Und dann hat man das gegoogelt und so. Und das kann ich alles nicht. Das ist das, was ich hier beklage. Aber gestern hatte ich dann eben mal 15 Minuten oder so Zeit. Und ich bin zumindest so weit gekommen, dass der Bericht über diese Frau, diese iranische Frau, die angeblich wohl Lehrerin ist und mit ihrem Hund spazieren geht, und dass dieser Bericht absolute Propaganda ist, weil eine iranische Lehrerin ohne Kopftuch gar nicht existiert. Die könnte gar nicht rausgehen, anscheinend, und auch keinen Hund hat. Oder also diese iranische Frau in der Position kann so nicht, also das muss Propaganda sein. Da gab es ja eine Iranerin, die bei Twitter geschrieben hat, diese Frau macht Dinge, die man im Iran momentan gar nicht machen könnte. Das ist Propaganda. So,
Und
und
sie
wenn.
hat ja auf dem Handy hat sie True Social, also Donald Trumps Portal sozusagen gezeigt. Den kann man gar nicht empfangen. Du kannst es gar nicht empfangen. Das ist Quatsch. Das ist einfach Fake.
Das ist total interessant, weil Micha, du weißt also auch, worum es geht.
Ja, das ist wie im Gazastreifen. Was sie machen, ist Folgendes. Es gibt einen, und das haben sie dann gefragt bei der ARD, wo ist denn der Bericht her? Ja, der ist entstanden durch unser Büro in Teheran. So, was heißt Büro in Teheran? Da ist irgendein Typ oder irgendeine Frau, die irgendwie Kohle kriegt, Berichte zu machen, die so sind wie das, was sie hören wollen. Gegen Trump, irgendwas, Teheran ist alles super und es gibt gar keine bösen Mullahs und bla bla bla. Die deutsche Journalie steht mehr auf der Seite der mordenden, die Welt mit Terror überziehenden Mullahs als auf Trumps Seite, weil sie Trump hassen. Das ist deren erste Priorität
Ja,
sozusagen. So,
das
und
wissen wir ja auch. Das
das,
ist
ja,
ihr
aber
wisst.
allein das ist schon ein völlig wahnwitziger Zustand. Was bilden die sich eigentlich ein, über den Präsidenten von Amerika zu diskutieren? Die Amerika diskutiert ja auch nur in Maßen über Herrn Merz. Denn der ist, also wenn man jetzt mal von der Fähigkeit kriegt und von der Entscheidungsfreudigkeit und sagen wir mal, Anzahl der Lügen versus gesprochene Worte, ist der Merz immer ganz vorne plötzlich. Und der Trump, er hat nicht gelogen, sondern der macht vielleicht irrsinnige Sachen und sagt irrsinnige Sachen, aber gelogen hat er jetzt, er hat das Volk nicht angelogen. Und was da passiert, hat alles Gründe. Und da kann auch irgendwelche Sachen mit Geld sein, das weiß ich ja alles. Wir sind doch alles, was bilden wir uns ein, wer wir sind. Aber Fakt ist, dieses Büro in Teheran ist einfach irgendein Mensch, wie im Gazastreifen, wo sie einen Typen hatten, der bei der Hamas war und dann aus Hamas-Sicht Berichte ans ZDF geschickt hat. Die prüfen das nicht. Die tun, das sind keine Journalisten, das sind Propagandisten, einseitige Propagandisten, die geben ein Thema raus, die geben ein Briefing und sagen, du kriegst $100 oder $1.000 oder irgendwas, wenn du uns einen Film lieferst, wo am besten eine gut aussehende Dame in einem, die gut gebildet ist sozusagen, uns eine Geschichte erzählt, dass sie der größte Terror für sie ist, ist Donald Trump. Und dann kriegen die so einen Film geliefert gegen Geld. Das war's. So einfach ist
Ja,
das.
das ist total interessant. Also das
Ja.
ist, aber die Frage ist, wie lange halten sich denn diese Wahrheiten noch? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Warum wachen denn die Leute da nicht auf? Ich meine, das schreit ja zum Himmel, dass Trump immer der Böse sein soll, egal was der macht. Der zerbombt, da sind wir wieder bei Michel Abdollahi. Ich muss das jetzt mal googeln, was der dazu gesagt hat. Was sagt Michel Abdollahi dazu? Weil der hat ja Kontakt zu Iranern. Der ist ja eigentlich mein erklärendes Feindbild, weil der so weit links ist, dass er rechts wieder rauskommt. Aber zumindest zum Thema Irankrieg war der ja, glaube ich, zumindest ansatzweise auf Seiten von Trump. Also das müsste ich jetzt mal googeln.
Ja,
Das ist
aber
der raus.
Kayvan zum Beispiel, ne? Kayvan ist ja auch jemand, da sagen sie dann immer, also der hat auch eine klare Haltung und die ist deutlich gegen Israel und deutlich gegen Amerika und sowas alles. Und die Begründung, die dann die Leute immer sagen, ist, na ja, aber der kommt ja aus dem Iran, der hat ja persische Vorfahren oder persische Familie. Das hat überhaupt nichts zu sagen. Der Grund, warum Kayvan das sagt, was er sagt, ist, weil er sich damit beschäftigt hat. Und das Gleiche gilt für den du eben gerade genannt hast. Das sind Menschen, die beschäftigen sich mit Dingen. Die sind uns weit voraus, weil die wissen was. Die haben eine Meinung basierend auf Erkenntnissen. Der Rest ist Gefühl. Und wenn jemand das teilt, was Kayvan sagt, ohne zu wissen, warum er das sagt, sondern einfach nur, weil er Familie hat, Familie ist kein Grund. Familie ist überhaupt kein Grund. Das ist alles kein Grund. Und das ist so das Problem heute, dass jeder gerne eine Meinung hätte, aber dass es halt schwer ist, die Wahrheit zu finden. Ich für mich, ich habe diesen Krieg am Anfang anders gesehen, als ich ihn heute sehe. Aber ich bleibe zumindest in einer Sache stabil, nämlich in der Tatsache, dass der Terror auf die Welt aus diesem Land kommt, massiv. Und dass es gut ist, dass dagegen was getan wird. Von dem Rest habe ich keine Ahnung. Natürlich ist es so, dass auch der Terror nur deswegen daherkommt, weil früher schon die Amerikaner da drin waren und weil die Israelis und bla und Sponsoring und wer hat eigentlich die Macht, warum da irrsinnige Geschichte, stimmt alles. Aber heute, hier, jetzt und heute ist es so, dass die Terror finanzieren, dass sie die Gegend da unten und den Rest der Welt mit Terror überziehen. Und das probiert man jetzt durch so eine unschöne kriegerische Maßnahme zu beenden. Das ist das Erste, was ich sehe.
Sehe ich das auch so? Ich kann da falsch liegen. Und
ja, ich auch.
Um mal mit Frau Kramp-Karrenbauer zu reden, die ja damals, was ich eigentlich nicht schlecht fand, die gesagt hat, ich bin gegen die Homo-Ehe. Hat die ja gesagt, das fand ich sehr mutig. Sie hat gesagt, ich hätte dagegen gestimmt oder habe dagegen gestimmt. Aber wir müssen ja gar nicht drüber diskutieren, denn meine Meinung ändert ja sowieso nichts. Die CDU hat sich dafür entschieden. Ich bin dagegen, aber meine Meinung ändert sowieso nichts. Und deshalb, ich kann sie ja sagen, also finden sie sich damit ab, dass ich gegen die Homo-Ehe bin. Und ich bin ja keine Gefahr für das Ergebnis. Und genauso ist das bei mir auch so. Sehe ich das jetzt. Ich bin ja keine Gefahr. Aber ich finde, was Trump macht, aus meiner unschuldigen, vielleicht auch Dummheit heraus, ich finde das richtig, was der macht.
Und ich weiß es sogar nicht. Ja, ich weiß es tatsächlich nicht. Ja, und ich weiß auch nicht. Ich finde bitter, dass es Krieg gibt. Ich finde bitter, dass es Opfer gibt. Natürlich. Ich finde bitter, dass zum Beispiel jetzt natürlich die Mullahs stellen Kinder vor die Atomkraftwerke, weil ansonsten Trump die Atomkraftwerke verbaut. Eigentlich bin ich nicht mal sicher, dass Trump der Treiber ist, sondern ich denke, das ist Netanyahu, der normalerweise eigentlich im Gefängnis sein müsste. Das ist so kompliziert und das ist so komplex alles. Und ich finde, die größte Kraft, die wir heute haben können, ist auch mal zu sagen, weißt du was, ich interessiere mich, was in der Bramfelder Chaussee passiert, weil das ist hier in der Nähe. Ich interessiere es. Der Iran ist auch einfach echt weit weg. Ich höre mir das mal an und ich habe irgendwie, wie du sagst, ich finde irgendwas, aber eigentlich sollte man sich damit überhaupt nicht beschäftigen manchmal.
Ja, aber man muss ja
man muss irgendwie kommen. Ja, aber eben, das ist die Frage. Für mich ist die Frage, ich glaube, man kann nur einfach mal sagen, habe ich keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist mir auch ehrlich gesagt, leck mich doch am Arsch mit eurem Scheißkrieg.
Moment, da kommen wir zu einem anderen Thema. Hast du noch Zeit?
Ja.
Ich habe heute Morgen gedacht, habe ich im Radio gehört, auf dem Weg nach zum Kupferteich spazieren. In St. Gallen in der Schweiz gibt es Demonstrationen gegen eine riesige Moschee, die da entstehen soll. Und fernab von Werten, Religionsfreiheit und netten Muslimen, die es auch gibt, integrierte Leute, die in zweiter, dritter Generation hier aufwachsen, ganz anders ticken, finde ich trotzdem, dass die Proteste dagegen durchaus gehört werden müssen. Und im Grunde genommen finde ich es auch nicht gut, weil wir ja auch in Arabien keine Kirche bauen, um es mal so dürfen. Also wir dürfen das nicht. Also
sehe ich genauso.
Das ist einfach meine Meinung. Und jetzt könnte man sagen, ich bin da nicht informiert und ich könnte lieber gucken, was an der Bramfelder Chaussee passiert, statt in St. Gallen.
Ja.
Aber ich, nee.
Aber du kannst ja zu allem, also man kann ja was hören. Und kann sagen, ich finde ehrlich gesagt, ich brauche hier in Hamburg nicht mehr Moscheen, ich brauche nicht noch mehr Muslime, ich brauche das nicht. Und zwar ich möchte das nicht. Und mein Grund ist eigentlich nicht mal, ich bin ein bisschen informiert über den Koran und ich glaube, ich weiß ein bisschen Hintergründe, aber nicht wirklich. Aber mein Thema ist, dass der Koran, beziehungsweise die Menschen, die den Koran in meinen Augen falscher Sicht auslegen, dass die schuld daran sind, dass sich die Lebensqualität in meinem Land negativ verändert hat. Und deswegen bin ich dagegen, dass das noch mehr kultiviert wird. Deswegen bin ich gegen besonderte Ramadan-Feste und deswegen bin ich gegen Wintermärkte, sondern würde gerne Weihnachtsmärkte oder Christmas-Markets oder sonst irgendwas haben. Da bin ich der Meinung, ich denke, unsere Kultur muss erhalten bleiben und wir müssen uns nicht anderen Kulturen unterwerfen. Punkt. Und diese übertriebene Freundlichkeit halte ich für Bullshit. Weil wenn ich in ein arabisches Land gehe, ja, sagt auch keiner, kannst du in eine Badehose in eine Moschee gehen, um mal zu gucken, was da los ist.
Aber ist das nicht so, dass der, um dann wieder dieses Ding zurückzuschlagen zu Trump? Ich weiß, dass diese Vergleiche hinken vielleicht, aber muss man die nicht vielleicht dann auch mal machen? Dass Trump einfach sagt, nee, wir möchten keine Steinzeitreligion, wir möchten nicht dauernd Terror haben in der Welt, wir möchten nicht Regierungen haben, die auf ihre eigenen Leute schießen. Wir möchten nicht den rückständigen Islam. Bleibt in eurem verpissten Land. Benehmt euch eurem eigenen Volk gegenüber vernünftig. Und ansonsten bomben wir euch weg, weil wir sind einfach alle weiter.
Und dazu kommt, er hat jetzt ja gesagt, ja, lasst uns Geschäfte machen. Es gibt da kein Problem, aber hört auf damit, euch also die Welt mit Terror zu überziehen. Das Problem ist das, dass wir beide, ne, wir haben keine Ahnung, und du wirst ruckzuck Hunderte, Tausende von Menschen finden, gerade in Deutschland, in der Nation der Besserwisser, die sagen, ja, wie könnt ihr nur und wie denkt ihr, was glaubt ihr denn, und ihr habt ja keine Ahnung, und in Wirklichkeit ist Netanjahu und Amis sind schuld. Kann ja alles sein, aber jeder Mensch hat ja das Recht auf seine eigene kleine Meinung. Und ich glaube aber, eine Superkraft ist, auch für die eigene Aufregung, ehrlich gesagt, zwischendurch sich einfach, man kann ja trotzdem eine Meinung haben, hier bei sich drinnen. Aber zu anderen Leuten, wenn sie kommen, sagen, was ist deine Haltung dazu? Was ist denn deine Haltung dazu?
Ja,
Du hast es gesehen bei Colleen Fernandes, ne? Ich habe am Tag, als das um 12 veröffentlicht wurde, habe ich morgens in meiner Sendung schon gesagt, was da passiert und was da los ist. Und am nächsten Tag war Joko schon da und hat gesagt, er erklärt sich sofort solidarisch. Und Axel Schulz, solidarisch mit Colleen Fernandes. Weil HateAid ihn angerufen hat, hat gesagt, komm, machst du mit und sowas alles. Ja, dieses ganze linke Gebilde untereinander irgendwie. Und jetzt kam raus, wie scheiße das eigentlich ist und dass das alles nicht so stimmt und hin und her, wie ich es gleich gesagt habe. Und was hörst du jetzt von Joko? Gar nichts mehr. Und deswegen wäre es klüger gewesen zu sagen, weißt du was, da ist ein Ehepaar, das hat Zoff, ich halte mich mal raus, außer ich weiß was. Weil wenn ich nichts weiß, ist es manchmal klüger, einfach zu sagen, weißt du was, habe ich noch keine Meinung, muss ich noch mal ein bisschen lesen. Ich habe ja auch gesagt, bei dem Gaza-Krieg habe ich meine Meinung. Aber ich habe die Meinung über die Zeit immer auch angepasst und habe da was gesagt. Dann war irgendwann das, dass die Hilfslieferungen da wieder in Händen der Hamas waren und die damit die Bevölkerung erpresst haben und als Schutzschilde verwendet haben. Da habe ich die Meinung wieder, das hat wieder so hin und her, weil wir sind ja nicht da, wir wissen es ja nicht.
Genau.
Wir wissen es ja, wir sind doch einfach nur kleine Würstels. Und je weniger wir uns um so einen Scheiß kümmern, desto mehr haben wir Kraft, um uns über die Bramfelder Chaussee aufzuregen und da wirklich was zu tun. Oder sag mal so, in Hamburg oder aber in Deutschland. Geht auf die Straße und kämpft dafür, dass wir gerechte Energiepreise kriegen. Geht auf die Straße und kämpft dafür, dass das Sozialsystem nicht zerrockert wird von Leuten, die hier illegal sind oder die hier nichts verloren haben oder die längst wieder zurückgehen können. Kämpft dafür, dass die Sicherheit in der Stadt wiederhergestellt wird. Kämpft für Sicherheit. Geht raus und geht auf die Straße und sagt, wir wollen Sicherheit. Wir wollen den öffentlichen Raum wieder sicher haben. Wir wollen keine Frauenvergewaltigung mehr. Dieser ganze Scheiß, dass sie auf der Straße gehen, ist gratis Mut, dämlich Demos zur Selbstdarstellung. Wenn jemand sich um was kümmern will, dann soll er sich um Deutschland hier und jetzt kümmern. Das Land ist im Arsch und man braucht keine Meinung haben, über was im Iran passiert. Kann man haben, muss man aber nicht. Besser ist, du kämpfst für was hier im Land ist, anstatt auf die Straße zu gehen und für die Palästinenser oder, keine Ahnung, für das Judentum oder sonst irgendjemand zu kämpfen. Das ist meine traurige kleine Meinung.
Und die stimmt auch. Und weißt du was? Ich habe vorhin gesagt, haben wir noch Zeit. Und meine Frau hat gerade hinterm Bildschirm gefädelt wie eine Irre, weil ich meine Tochter abholen muss.
Oh,
ich habe meine Tochter vergessen. Die steht in der Bramfelder Chaussee. Nein, ich muss sie abholen. Ich habe das vergessen. Aber im Prinzip ist es ja auch ein schönes Schlusswort. Also das ist ein perfektes Schlusswort. Aber können wir das vielleicht so machen, dass wir das nächste Mal damit anfangen?
Ja. Du hast es ja aufgenommen. Dann spielst du es doch mal ein.
Genau, super Idee. Damit fangen wir den nächsten Podcast an.
So, machen wir das. Schönes Wochenende.
Ich hab gedöst. Oh. Ja.
Schönes Wochenende.
Ja, schönes Wochenende.
Schönes Wochenende.
Allen und dir auch.
Schönes Wochenende. Schönes Wochenende.
Ich finde die Maus nicht hier. So, ich muss jetzt hier auf Stopp drücken.
Die Maus ist auf der anderen Seite vom Bildschirm, war die doch eben, die Maus.
Ich bin schon wieder schnell.
Ja, tschüss.
Tschüss.